Ich lese uns aus der Endzeitrede nach Lukas. Wir haben ja drei Endzeitreden, drei Parallelberichte in den Synoptikern. Markus 13, Lukas 21, Matthäus 24. Und Lukas, Kapitel 21, ab Vers 20. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der flieh ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, geh hinaus, und wer auf dem Land ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird eine große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden oder der Nationen erfüllt sind. Wollen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dein Reden und dein Wirken. Wir dürfen wissen, wo es hingeht. Wir dürfen wissen aus deinem Wort, woher wir kommen, wozu wir in dieser Welt sind und wo es hingeht. Und das dürfen wir nicht nur für uns persönlich, sondern auch für alles, was du geschaffen hast. Deine Gemeinde, dein Israel, danke für deine Pläne, danke für deine Gedanken. Gedanken, die höher sind, als wir es verstehen. Danke für deinen Heilswillen und dein Engagement in Liebe auf das Verlorene zu. Und so willst du auch, dass wir jetzt im Glauben wachsen, dass wir reif werden, dass wir hineinkommen und mündig werden, hineinkommen in deine Gedanken, deine Art, die Dinge zu führen, deine Pläne, und dass wir dann auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Danke auch für Licht und Orientierung, das wir aus deinem Wort haben. Amen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, das Thema sehr früh anzugeben, vor allem wenn man ständig im Einsatz ist. Dann denkt man, man hat doch alles irgendwie schon mal gesagt, aber wo und wann? Deswegen habe ich dreimal überschrieben, der Zeiten der Nationen, und das ist der Text dazu, mitten aus der Endzeitrede Jesu, Belagerung Jerusalems. Und es wird also Jerusalem zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen vorbei sind. 1967, als Israel völlig überraschend und nicht geplant in die Altstadt eindringen konnten, die Jordanier haben die Altstadt verlassen im Sechstagekrieg, hatte Israel eigentlich gar nicht vor. Und dann ist ihnen sozusagen fast geschenkweise die Altstadt mit dem Tempelberg, dem Heiligen Berg, dem Berg Zion in die Hand gefallen. Und dann standen sie nach Jahrhunderten, Jahrtausenden wieder in einer einzigartigen Weise an der Klagemauer. Ich meine, einzelne Juden konnten immer wieder in den Jahrhunderten da beten. Es war ihnen schon grundsätzlich erlaubt, manchmal war es auch verboten, aber meistens konnten sie das. Aber jetzt eben in einem neuen Staat Israel. Und Shlomo Goren, der spätere Oberrabbiner, der war da zu der Zeit Militärrabbiner, zog das Schofarhorn hervor und blies darin und rief aus, die Zeiten der Nationen sind vorbei. Der Messias kommt. Es war nicht falsch und es war nicht richtig, weil es stimmt, aus Gottes Perspektive gesehen ist das ja nur ein Wimpernschlag jetzt, die paar Jahre und Jahrzehnte, bis der Herr wirklich kommt. Aber natürlich, 1967 war es ja noch gar nicht so weit. Aber die Zeiten der Nationen neigen sich dem Ende zu, und morgen werden wir über die Endzeitkennzeichen sprechen. Da der Friedhelm macht das schon 40 Jahre, ich mache es auch schon an die 30 Jahre. Nee, war Friedhelm, du machst es schon 50 Jahre. Will dich ja nicht jünger machen, wie du bist. Aber da kommt ja immer wieder die Frage, ja, aber Bruder Schröder, aber Bruder Wörz, das kann doch, ja, hat man nicht schon zu Luthers Zeiten gedacht, im Jahrtausend gedacht und die frühen Christen, und soll man das nicht lassen mit dem ganzen prophetischen Wort? das ist doch immer so eine Spekuliererei und dann hat doch alles nicht gestimmt und es kann ja auch noch ganz lange gehen, wie sagte mir mal ein Baptistenpastor, 1000 Jahre. Aber wir glauben, dass wir wirklich nicht aus der Gefühlslage, aus unserer subjektiven Warte heraus sagen können, wir sind am Ende der Tage. Und das stärkste Argument ist die Heimkehr, die Rückkehr des jüdischen Volkes. Und gestern haben wir den Text gelesen, der darauf auch hinzielt, Hesekiel 38, in der letzten Zeit, am Ende der Tage wird es geschehen. Also A, sie sind gesammelt und dann das, was du eben auch dann ausgeführt hast. Das ist letzte Zeit. Also alles vorher, wo Israel noch in der Diaspora war, zerstreut auf alle 5 Kontinente am Schluss und auf fast alle Nationen, wo sie übrigens, wir haben gestern, ich weiß nicht, mit wem ich da kurz drüber gesprochen habe, sie haben quasi blutsmäßig, ach, wir hatten drüber gesprochen, sie haben in dieser Diaspora-Zeit, die Gott auch zum Segen werden lässt, den Galut, jede Gerichtszeit hat eine andere Seite der Medaille, wo Gott auch etwas bewirkt. Und eine andere Seite der Medaille ist, dass Israel gleichsam alles aus den Völkern in sich aufgenommen hat und sich auch ein Stück weit vermischt hat, sodass in Israel, dem Priestervolk des 1000-jährigen Reiches, die ganze Welt repräsentiert ist und vor Gott steht. Ja? Das heißt, in Israel haben wir die kleine Welt, die ein Abbild der großen Welt ist. Und diese kleine Welt repräsentiert die Welt, so wie die Priester das Volk repräsentieren und so wie der Hohepriester alle Priester und das ganze Volk repräsentiert haben. Das ist ein bisschen befremdliches Denken. Aber es ist ja bei uns auch so, wenn der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier irgendwo hinreist, dann reist er ja nicht als Walter dahin, sondern als Bundespräsident. Das heißt, in dem Moment vertritt er die Bundesrepublik Deutschland oder besser gesagt, da es ja hauptsächlich ein repräsentatives Amt ist, er repräsentiert sie, obwohl wir gar nicht dabei sind. Ja, sind wir auch dabei, wir sind ja Repräsentant. Ja, er spricht im Namen der Bundesrepublik Deutschland oder der Kanzler oder auch einzelne Minister. Und das ist bei Gott, das ist ein göttliches Prinzip. Es ist erstaunlich, also wie sehr Gott auch, und für unsere individualisierte Gesellschaft ist es so schwer vorzustellen, kooperal denkt. Also da werden Dinge miteinander verbunden. Ich mache mal ein Beispiel, dass Sie merken, wir sind alle eingebunden. Darf ich mal um ein kurzes Handzeichen bitten, wer sich seine Eltern ausgesucht hat? Bitte? Wer hat gesagt, ich möchte? Wer hat sich seinen Geburtsort ausgesucht? Auch nicht. Niemand. Keine Wünsche gehabt. Geschlecht, Intelligenz, Genetik, Aussehen, Zeit. Stellen Sie mal vor, Sie wären wie Paul Gerhardt im 30-jährigen Krieg. Man muss manchmal an Leute denken, die dann subjektiv sagen, ja, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ich glaube, die haben überhaupt kein Geschichtsverständnis. Natürlich kann es eine schreckliche persönliche Zeit geben. Ich habe noch nicht so lange her eine Frau begleitet mit Chemo und Bestrahlung und allem Schnickschnack, die sagt, lieber sterben, als das nochmal durchmachen. Also, aber ich meine so aufs gesellschaftlich Ganze, ja. Und da muss man nur ein bisschen in Geschichtsbüchern lesen. 30-jähriger Krieg, da war Deutschland ganz anders am Boden. Fast noch schlimmer wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Meine Oma sagte mir, nach dem Ersten Weltkrieg war der Hunger viel größer als nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist immer so ein bisschen subjektiv und das muss man einfach berücksichtigen. Aber wir sind da einfach hineinverwoben. Das hat Gott einfach bestimmt. Du wirst dann und dann geboren, das sind deine Eltern, du kommst aus der Geschichte deiner Familie nicht raus, wenn dein Vater Alkoholiker ist oder gar deine Mutter und die hat die Trinkerei während der Schwangerschaft, dann hast du gleich noch eine Vorschädigung und. Wir können auch nicht sagen, was habe ich mit der Shoah zu tun? Ich gehöre zum deutschen Volk und wir sind schuldig geworden am jüdischen Volk und damit an Gott, denn es ist ja letztlich ein Kampf gegen Gottes Wort und Gottes Offenbarung. Also es hat natürlich auch Grenzen, aber wir merken, die Bibel denkt viel zusammenhängender und nicht so sehr individualistisch, wiewohl sie auch die andere Seite kennt. Ein jeder stirbt für seine Schuld und Sünde und haftet dafür. Hesekiel 3, 33, das stimmt auch. Aber wir sind auch hineinverwoben in ein großes Ganzes. Gott hat einen Plan mit unserem Leben Und in Sprüchen, ich glaube, es ist 2 Vers 11 nach dem Grundtext, müsste man übersetzen, ein Plan, müssen wir einfügen, Gottes wacht über dir. Unser Leben verläuft nicht irgendwie. Ich habe nicht gesagt, ich möchte am 22. März 1964 geboren werden. Ich habe mir meine Nachbarn nicht ausgesucht. Wer wann in meiner Familie stirbt. Nicht mal, wen ich geheiratet habe. Ich habe das schon mitentschieden, ja. Aber irgendwo war es ja doch auch ein Plan Gottes, wie viele Kinder wir bekommen und so weiter. Also so viele Parameter, also so viele Umstände sind uns vorgegeben. Ich könnte es noch weitermachen. Können Sie fliegen? Ich nicht. Ich habe es schon probiert, aber bei mir ist die Masse zu groß und der Auftritt zu... Sind Sie königlichen Geblüts? Also nur wenn man mal anfängt, so ein bisschen nachzudenken. Wenn die Erde nur ein klein bisschen weiter von der Sonne entfernt wäre, wäre Leben nicht möglich. Wenn die Erde sich nur ein klein bisschen langsamer drehen würde, wäre Leben nicht möglich. Wäre die Atmosphäre ein klein bisschen anders, wäre Leben nicht möglich. Wir sind in einem Maß von Gott abhängig und bestimmt und gehalten auch, da machen wir uns gar kein Bild. Dass man, wenn Sie mal sehen, wie komplex ein Mensch ist, dass man aufstehen kann und einigermaßen gerade ausgehen, das ist ein Wunder. Die Selbstheilungskräfte des Körpers, ein Wunder. Ich denke immer, Mensch, Herr, mein Computer läuft schlecht, jetzt könntest du doch mal machen, wie das beim Menschen ist, dass das sowas zuheilt und dann kommen da die entsprechenden Reparationen und nachher ist der Kerl hübscher wie vorher. Klappt nicht. Manchmal habe ich schon mit Handauflegen gesagt, Mensch, Herr, ich muss jetzt fertig werden, kannst mir doch jetzt nicht meinen Computer hier irgendwie streiken lassen und dann wird Hand aufgelegt und, also nicht im Ernst, nicht, dass ich sagen, aber ich sag nur, und manchmal läuft's dann auch, manchmal hilft auch ein Schlag, jeder EDVler kriegt einen riesen Schreck, weiß dann auch nicht, was dann ineinander hüpft. Warum sage ich Ihnen das? Der Herr ist der Herr der Geschichte. In einem Maß, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Kein Elektron, kein Atom, kein Elementarteilchen, nichts, aber auch nichts würde gehen, wenn der Herr nicht wäre. Wenn Gott sich zurückzieht, würde alles augenblicklich vergehen. Es ist quasi nicht existent. Und dieser Herr im persönlichen Leben, im geschöpflichen Dasein, ist auch der Herr der Geschichte. Das ist die wichtigste Botschaft, die die Bibel mit hat, was Prophetie betrifft. Geschichte verläuft nicht irgendwie, sondern Geschichte nach der Bibel ist prophezeite Geschichte. Mit einem anderen Wort geweissagte Geschichte, gelenkte Geschichte, zielorientierte Geschichte. Glauben Sie, dass Gott würfelt? Ob zum Beispiel der nächste Nahostkrieg, der Iran gelingt, eine Atombombe zu bauen und die so zu platzieren, die 2, 3, die sie brauchen, bevor Israel reagieren kann, obwohl die ja auch U-Boote haben inzwischen irgendwo mit Atomraketen, aber bevor die reagieren könnten, sind sie zerstört und dann sagt Gott, ja, ich weiß auch nicht. Und dann würfelt er. Glauben Sie, haben Sie so ein Gottesbild? Haben Sie so ein Gottesbild, dass Sie sagen, ich kriege einfach Krebs? Eigentlich wollte es ja keiner. Auch die Dinge, die wir nicht so gern haben, kommen aus Gottes Hand und er hat ein Ziel, ein Plan damit. Ich sage nicht, dass unser Verhalten völlig unwichtig ist, aber es ist von Gott gelenkte Geschichte. Ich habe mir mal sehr viel Gedanken vor 30, 40 Jahren darüber gemacht und da hat mir auch eine Schrift sehr geholfen. Die Freiheit des Menschen ist eine begrenzte Freiheit und es ist die Freiheit des Herzens, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Alles andere sind Konsequenzen und Folgen. Wir sind nicht frei. Wir können nicht tun und lassen, was wir machen. Das glauben wir nur. Ich will nicht dem absoluten Determinismus das Wort reden. Ich will nur sagen, auch in der Geschichte, auch der Vladi macht nicht, was er will. Auch der Sultan vom Bosporus, der Erdogan, macht nicht, was er will. Nicht einmal Joe Biden macht, was er will. Da würden manche sagen, stimmt ja sowieso nicht. Das muss er machen, was die Wall Street sagt. Das weiß ich nicht so ganz genau. Aber es gibt dann noch Mächte drüber in der unsichtbaren Welt, die Kosmokratoren, die Mächte der Finsternis, die Ideologien, die Religion, die inspirierten Lehren, die kochen auch ihr Süppchen. In Daniel 10 lesen wir sogar, die haben Krieg untereinander. Naja, ich war zu dir gesandt, Daniel, aber es gab ein Delay, Deutsche Bundesbahn lässt grüßen, also eine Verzögerung. Und der besteht darin, dass der Engelfürst Griechenland, Persien, und da gab es einen Kampf und keiner stand mir bei und so weiter. Und jetzt bin ich aber zu dir gekommen. Von Anfang an, der hat noch kein Wort gesagt, da hat Gott schon gesagt, ich weiß, was der beten will, was ich in ihm inspiriere, flieg schon mal los oder wie auch immer so ein Engel da hinkommt, ja. Aber merken Sie, Krieg in der Engelswelt, da kriegen ja manche einen Ausschlag und Puzzle und sagen, das kann doch nicht sein. Doch. Vielleicht sind das sogar größere Machtfaktoren in der Welt als die menschliche Ebene. Aber das ist ja auch nur eine Zwischenebene. Über allem ist ja noch Gott, der alles so lenkt und leitet nach dem Rat seines Willens. Sie sagen, ja, wie kann das gehen? Ja, das kann nur Gott. Der kann dir deinen Kopf lassen und trotzdem kommt das zustande, was er vorgesehen hat. Und nicht alles, was in unserem Herzen wird, wird zur Tat, sondern nur das, was Gottes Plänen dient und was zum Guten letztendlich zusammenwirkt. So, und deswegen ist Geschichte geweissagte Geschichte, prophezeite Geschichte, vorhergesagte Geschichte. Ich bin kein Religionsexperte, aber soweit ich weiß und auch von anderen gehört habe, die sich da besser auskennen, gibt es auf der ganzen Welt nichts Vergleichbares, dass Dinge von vor Jahrhunderten, Jahrtausenden exakt vorhergesagt wurden, sich so erfüllt haben. Es gibt so Wischi-Waschi-Wuschi, also wo du alles Mögliche so reinlegen kannst. Aber so ganz konkret, ich mache mal ein Beispiel, ich weiß aber, dass ihr ungehorsam sein werdet, sagt schon Mose, 5. Mose 28, fortfolgende, und der Herr hat mir gezeigt, und das Gericht wird sein, er wird euch zerstreuen unter alle Völker. Aber das ist nicht das letzte Wort. Wenn ihr dort umkehrt und den Herrn sucht, dann wird er sich finden lassen und wird euch zurückbringen. Oder nehmen Sie Psalm 22, die Details der Kreuzigung. Ich meine, wer immer Psalm 22, ob es David war, geschrieben hat, ich weiß nicht, was er dachte, als er schrieb, meine Hände sind durchbohrt. Aber wenn Sie die Kreuzigung sehen und viele andere Dinge auch, oder wenn wir an Yom Kippur gehen, die zwei Ziegenböcke, die Sündenböcke, Azazel und der andere für den Herrn, exakt dem Sohn Gottes erfüllt. Exakt. Hunderte Prophezeiungen. Es gibt nach dem, was ich weiß, keinen einzigen archäologischen Fund, der auf Dauer Bestand gehabt hätte, der die Bibel widerlegt. Hätte man doch erwarten können, wenn das so ein olles Buch ist, das vielleicht ein paar kluge Leute vor dreieinhalbtausend Jahren geschrieben haben, wir sagen können, naja, wenn man es nicht so genau nimmt, dann passt es schon. Nein, ich habe gerade dieser Tage wieder von einem Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, das will ich mal widerlegen. Das wird ja einfach sein, oder? Und ist zum Glauben gekommen. Und ich war ja auch Atheist und ich bin auch zum Glauben gekommen, weil ich an der Offenbarung beweisen wollte, was für ein Quatsch. Da hat Gott gesagt, nee, ist umgekehrt, was für ein Quatsch, was du dann meinst. Aber das kann man nur in Glaubensbeziehung kann man da eindringen. Also über das Zukünftige fraget mich. Und dabei geht es nicht darum, dass wir sagen können, also hör mal her, ich war jetzt auf dem Seminar, wie weit sind wir in der Endzeit oder wo stehen wir in der Endzeit auf der La Höhe. Wenn du Fragen hast, ich weiß Bescheid. Ich habe mir den Termin des Feldzuges des russischen Bären auf die Berge Israels eingetragen. Ich weiß, wann die Entrückung ist. Ich weiß, wann die 70. Jahrwoche beginnt. Ich weiß auch, wie es genau ablaufen wird. Ich kann dir das alles sagen. Du kannst jetzt noch mal in Urlaub nach Israel, aber nächstes Jahr nicht. Da wird es schwieriger werden, aber übernächstes Jahr ist es dann wieder möglich. Das ist nicht Sinn. Sinn ist, dass man Vertrauen in Gott gewinnt. Aber wenn Gott es so genau, so exakt die großen Linien voraussagt, dann bin ich ja in seiner Hand absolut geborgen. Ihm ist ja gar nichts entglitten. Wenn du in die Welt schaust, denkst du, ja, da macht doch jeder, was er will. Und der Stärkere haut den Schwächeren, wie er will. Ja, wenn der Wladimir Putin, egal wie sie jetzt über den Konflikt denken, ist ja ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken in Deutschland oder in der Welt vielleicht generell. Kann sich ja überlegen, glaubt man dem ukrainischen Narrativ oder dem russischen? Aber ist jetzt nicht mein Thema, aber der Wladimir Putin, der kann machen, was er will, weil er die Macht hat. Das ist nicht so nach der Bibel. Und das ist uns für unseren Glauben ein tiefer Anker. Es geschieht nicht irgendwie nichts, gar nichts. Gar nichts. Und der erste wichtigere Schritt dazu, zu diesem Grundvertrauen ist, ja, wenn Gott so mächtig ist und so die Dinge vorhersieht, lenkt, leitet, hat er dann einen guten Plan mit mir und mit der Welt? Und da schießt er die Bibel aus allen Rohren und sagt, Gott hat ein volles Ja zu dir. Ist das nicht schön? Der Teufel will immer sagen, also guck mal, jetzt bist du, jetzt ist das passiert oder bist pleite gegangen oder hast Krankheitsnöte oder die Ehe ist im Eimer oder die Kinder sind nicht so, wie sie sein sollten. Was habe ich falsch gemacht? Oder was? Man kriegt immer das Bild vermittelt eines Gottes, der wie ein Schäferhund darüber wacht, dass man keinen Fehler macht und sich dann fast freut, dass er endlich wieder zubeißen kann. Das ist völlig falsch. Das ist ein völlig falsches Bild. Es gibt niemand auf der ganzen Welt, im ganzen All, der so hinter uns steht wie der Herr. 100%, ohne Wenn und Aber. Er findet aber nicht alles toll. Das ist ja ein Unterschied, oder? Sagte mal ein bekannter Theologe, wenn du wissen willst, was Gott im Innersten bewegt, dann schau aufs Kreuz. Das ist nämlich der Gott, der sich selber gibt, damit Sünder selig werden. Und gestern hatte ich noch ein intensives Erlebnis. Nachdem ich nach Hause gegangen bin, habe ich die ganze Nacht irgendwie beschäftigt. Und das darf ich einfach meinem Herrn sagen. Und er versteht es. Und er kümmert sich drum. Das sagt nicht, ja, sag mal, was für einen Typen habe ich denn da berufen, wenn ich das gewusst hätte. Na, der Kerle, das weiß ich doch alles. Ich weiß, was du für ein Pappenheimer bist. Ich weiß doch, wen ich mir da an die Backe gebunden habe. Mein Ja ist unwiderruflich. Das ist die Quintessenz. Und er meint's gut. Es ist kein Quälgott. Es ist kein Gott, der von Freuden aus Freude Gericht übt. Er übt Gericht, ganz bestimmt. Aber er will uns zum Ziel bringen. Wenn Sie nur die zwei Dinge festhalten. Ich kapiere auch nicht, warum die Mutter von drei Kindern, kleinen Kindern mit 35 stirbt. Verstehe ich nicht. Aber ich kann sagen, gut, wenn man nicht betroffen ist, lässt sich sowieso leichter sagen, Herr, du weißt warum und du machst auch daraus etwas. Okay. Lange Vorrede, aber das war mir eben wichtig. Die Prophetie, insbesondere auch im Buch Daniel, ist so exakt, dass man in der liberalen Theologie vom Fadicinum ex eventu spricht. Das heißt, man glaubt gar nicht, dass jemand das so exakt vorhersagen kann. Also zum Beispiel Buch Daniel, 6. vorchristliches Jahrhundert, dann sagt er die Kämpfe der Diadochen, Ägypter und Seleukiden, Ptolemäer und Seleukiden so exakt voraus und die Makkabäerzeit. Ha, das kann ja nicht da geschrieben worden sein, das haben die halt dann nachgeschrieben. Das wäre so ähnlich, wenn sie sagen, ah, gute Idee, ich tue jetzt mal so, als würde ich in den 30er Jahren leben und rede prophetisch über die kommende Zeit mit Adolf Hitler und des Nationalsozialismus und totalen Bankrott und Zusammenbruch. Ja, so ähnlich hat die liberale Theologie, weil echte Prophetie gibt's ja nicht. Doch, gibt's. Gott kann Dinge über Jahrhunderte, Jahrtausende exakt vorhersagen, es kommt so. Übrigens, selbst wenn man das Buch Daniel, wie in der liberalen Theologie üblich, ins zweite vorchristliche Jahrhundert legt, also Makkabäerzeit, gibt's da immer noch so viele Dinge, die sich danach erfüllt haben. Also das ist irgendwo... Das ist irgendwo Quatsch und lässt sich auch nicht halten. Also, was lehrt uns das Buch Daniel? Ich habe Ihnen mal das Standbild auch als Folie ausgedruckt und das ist ja etwas, was eine grafische Darstellung dessen, was Daniel und Nebukadnezar in Daniel 2 und Daniel in Daniel 7 gezeigt bekommt. Die bekommen eigentlich äußerlich gesehen die gleichen Zeit gezeigt. Aber der eine hat mehr den Innenblick und der andere sieht mehr den äußeren Verlauf. Der Gottesmann sieht in das Wesen, der Staatsmann der Gottlose, nachher noch ein Gottesfürchtiger geworden, aber er sieht den äußeren Verlauf. Und das sind genau die Zeiten der Nationen. Achso, ihnen habe ich es hingeschrieben, da steht es jetzt nicht dran. Also das ist die Zeiten der Nationen. Sehen Sie es auf dieser Kopie, die ich Ihnen gegeben habe? Da müssen Sie nur gucken, da hat einer mit einer wunderschönen Handschrift. Sehen Sie es? Ganz wunderbar. Dozenten haben immer gesagt, ein Schriftwechsel wäre anzuraten, kann ja keiner lesen. Aber naja, also Sie können es lesen, Zeiten der Nationen. Wie weit sind wir in der Endzeit? Antwort, wir sind immer noch in den Zeiten der Nationen. Wir sind immer noch nicht am Ende, dass Jerusalem noch einmal zertreten wird. Erst wenn der Messias kommt, erst wenn Jesus wiederkommt, sind die Zeiten der Nationen zu Ende. Aber, zweite Aussage, wir sind dicht beigekommen zum Wiederkommen Jesu. Zum einen zur Entrückung der Gemeinde und dann etwas später in Macht und Herrlichkeit mit der verwandelten Gemeinde zu aller Welt sichtbar. Zweites Kommen. Und dieser Verlauf der Weltgeschichte ist einzigartig, die Zeiten der Nation. Und Sie sehen aber auch schon, dass das Standbild, wir können Daniel 2 und 7 jetzt nicht lesen, das können Sie ja dann mal in aller Ruhe tun, ich wiederhole mich da, das ist einfach eine grafische Darstellung dessen, was im Text steht. Also da hat sich einer überlegt, wie kann ich da ein Bild machen, damit man schnell überblickt. Eine Skizze soll ja nicht den Sinn haben zu verwirren, sondern Überblick zu verschaffen. Ja? Also wenn Sie mal einen Bibeltext für Ihren Hauskreis oder für sich persönlich oder für die Gemeinde arbeiten, dann nehmen Sie mal den nackten Text, dann machen Sie mal Abschnitte, dann machen Sie mal Sinnabschnitte, dann fassen Sie zusammen und dann merken Sie irgendwo und versuchen Sie mal in einem Satz zu sagen, was da steht. Dann merkt man, ob man es verstanden hat oder nicht. Oder ob man sagen muss, ich weiß eigentlich selber nicht genau. Merkt man überhaupt bei jedem Verkündiger. Ich rede mal nur von mir. Wenn ich den Text nicht selber durchdrungen habe, eier ich selber total rum. Haben Sie bei mir wahrscheinlich noch nie gemerkt, oder? Nee. Hoffentlich nicht, aber gibt schon auch mal. Aber alles Komplexe, das du verstanden hast, oder manchmal vielleicht auch meins verstanden, kann man auch einfach sagen. Das ist so ein Kennzeichen. Ja? Man kann es zumindest so sagen, dass die Details sind manchmal komplizierter natürlich in der Technik oder so, aber man kann es zumindest so sagen, dass man das die große Linie sagen kann. Sonst hat man die Materie nicht durchdrungen. Und die Aussage ist, die Daniel bekommt, einmal durch die Traumdeutung Nebukadnezars und einmal durch seine eigene Vision, es kommen noch vier Abschnitte. Dann erst kommt das messianische Reich. Das war für ihn ein bisschen enttäuschend, weil er hat ja wahrscheinlich gedacht, ich habe beim letzten Gespräch mit ihm nicht danach gefragt, war ein kleiner Scherz, ich kann mich nicht mit ihm unterhalten, aber ich könnte mir vorstellen, er hat die Idee gehabt, wenn die babylonische Gefangenschaft vorbei ist und Gott uns zurückbringt, dann haben wir auch schon die messianischen Zeiten und dann geht es schon wirklich in die Zeit, die Gott seinem Volk verheißen hat. Und jetzt sagt Gott, nein, nach dem babylonischen Reich kommt noch ein Reich und dann kommt noch ein Reich und dann kommt noch ein Reich und dieses Reich hat sogar drei Stufen. Es geht also mit anderen Worten noch viel Wasser den Jordan runter, bevor das Reich Gottes kommt. Bis heute, 2.500 Jahre. Diese Prophetie ist rund 2.500, 600 Jahre alt. Was jetzt auffällt beim Standbild, also hier sind die vier Reiche. Ein Reich ist Haupt aus Gold, ein Reich ist Silber, Arme und Brust. Dann haben wir Bauch und Hüfte aus Bronze, dann haben wir die Beine aus Eisen und dann haben wir die Füße und die zehn Zehen. Also für den Schwaben, auch in der biblischen Prophetie beginnen die Füße erst hier. Ja. Haben wir Schwaben unter uns? Ja. Also wir Schwaben, ich habe das auch schon jetzt gelernt, gell, mit 58 wird man auch mal ein bisschen kommen. Wir Schwaben können durchaus sagen, wenn wir hier, zum Beispiel wenn du beim Fußball eine Oberschenkelzerrung hast, ich habe ein Problem mit meinen Fies. Da guckt der Hoch- und Norddeutsche, denkt, wieso Füße, du hast doch da oben ein Problem. Ja, Fies, sage ich doch. Also Füße beginnen biblisch und eigentlich korrekt. Sie gucken mich so skeptisch an, das stimmt wirklich. Beginnen erst da unten. Und die, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sind heute hier. Also rein schon vom Standbild gesehen sind wir schon ganz am Ende. Okay, was auffällt ist, dass die Qualität der Materialien abnimmt. Gold, Silber, Bronze, es wird immer geringer, wertiger. Es blustert sich immer mehr auf, am Schluss in der Stadt Babylon. Aber eigentlich wird es immer dekadenter und immer gottloser. Je länger es geht, desto mehr zeigt sich der Mensch des Abfalls, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit. Am Schluss wird sogar der Teufel im Antichristen als angeblich wahrer Gott angebetet. Also der totale Verkehrung aller Dinge. Und wir spüren, dass wir in dieser Zeit leben. Das gab es schon immer, aber so massiv, auch durch die Medien, ist es was ganz Neues weltweit. Okay, dann haben wir die Parallelprophetie. Daniel sieht nicht Standbild. Übrigens, wenn es hier unten angekommen ist, dann kommt ein Stein, das können wir mal lesen, 7,14, da sieht der König alles und Daniel, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Wer ist der Stein, der Fels Israels? Das ist Jesus. Und den hat kein Mensch gesandt, sondern Gott. Der traf das Bild an seinen Füßen, das ist das zweite Kommen. Beim ersten Kommen hat er nicht zermalmt, sondern die Rechtsgrundlage gelegt fürs Reich. Ein Reich ist ja nicht, das Reich Gottes ist ja nicht nur ein reiner Machtfaktor, das könnte ja Gott jetzt sofort haben. Gott reißt die Wolken auf, alle sehen ihn, alle fallen auf die Knie, die Menschen sind total am Boden. Aber wenn Gott das wollte, das könnte er sofort haben. Aber er möchte ein Reich der Gerechtigkeit, das heißt der Beziehung, der Gemeinschaft, des Lichts, der Rechtsordnung im göttlichen Sinn, der Gerechtigkeit. Und dazu muss eine Grundlage gelegt werden, die Menschen der neuen Welt müssen ja gemeinschaftsfähig sein. Was nützt, wenn Gott alles verändert und wir jetzt plötzlich im Reich wären, aber wir sind die Alten, da wäre das Schlimmste noch mitgekommen, ja? Und so hat Gott erst sozusagen von innen her angefangen, Ordnung zu schaffen, die Bausteine der neuen Welt, bevor dann auch äußerlich die neue Welt kommt. So, also parallel sieht Daniel einen gefräßigen, geflügelten Löwen, den die Flügel ausgerissen werden. Der Bär, der vierköpfige Leopard, ein völlig verschiedenartiges Tier. Und man hat verschiedentlich das ausgelegt, aber ich bleibe dabei, was viele auch so sehen. Es geht um das Babylonische, das Persische, das Griechische und das Römische Weltreich. Und da beginnt gleich schon eine Schwierigkeit, auf die wir eingehen werden, nämlich muss sagen, ja, Moment einmal, wenn es doch vier Reiche sind, Rom, ist doch schon lange vorbei. Wo ist denn der Messias? Dann müssen wir sagen, er ist ja gekommen, als die Zeit erfüllt war. Der Cäsarenwand begann gerade so, Rom auf dem Weg von der Republik in eine Autokratie, mehr oder weniger, der Senat mehr oder weniger noch Staffage, manchmal mehr Einfluss gehabt, manchmal weniger. Und da kam Jesus zur Zeit des Vierten Reichs. Aber er ging ja wieder. Und der Frage gehen wir dann nachher nach, ist ja, wenn er wiederkommt, ist dann immer noch so eine Art Rom da? Also muss es in der Endzeit auch eine Art römisches Reich geben? Das ist die interessante Frage. Okay. Also am Schluss mündet alles im messianischen Reich. Davor haben wir die maximale Ausreife des Bösen in einem 10-10-Staat, 10-Teile-Staat. In Daniel 7 sind es 10 Hörner. Das Tier, das letzte Tier, Daniel 7, hat 10 Hörner. In Daniel 2, das Standbild, hat 10 Füße. In Offenbarung 17 heißt es, der Antichrist bekommt seine Macht von 10 Anstattkönigen. Also das antichristliche Reich, ehe der Herr kommt, ist ein 10er-Bund, der nicht die ganze Welt umfassen muss, aber über Finanz-, Wirtschafts- und Machtströme die ganze Welt beherrscht. Schauen Sie, ich habe einen Freund, der hat eine Wohnung in Panama gehabt, jetzt hat er sie verkauft, ich weiß auch nicht, wie man in eine Wohnung von Panama kommt, aber ist so gewesen, ja. Und Panama, ich war nie dort. Warst du mal dort? Du warst ja überall in der Welt, Friedhelm. Warst du mal dort? Nein, also weißer Fleck auf deiner Landkarte. Ist sehr dominiert von den USA. Also die, da ist, ich weiß nicht, ob der Dollar sogar die offizielle Währung ist. Ich glaube, das ist in Panama sogar so. Zumindest ist er dominant. Die sind so faktisch beherrscht und so angekoppelt an die USA. Die sind rechtlich schon eigenständig. Die haben auch bei den Vereinten Nationen einen eigenen Sitz, aber eigentlich sind sie von den USA dominiert und so gibt es ja noch mehr Staaten. Ja? Also wir dürfen uns das letzte, das antichristliche Reich, auf das wir mit großen Schritten zugehen, mit dem letzten Cäsar an der Spitze, dem Antichristen, nicht vorstellen, dass er die ganze Erde formell beherrscht, aber tatsächlich. Aber es wird ein Zehnerbund sein und gestern Abend war ja dann auch die Frage, wo die Inseln, wo Europa hingeht. Ich habe vor Jahren mal einen Vortrag gehalten, Quo Vadis Deutschland. Da habe ich etwas so gesagt, wenn Deutschland sich der Verlockung der eurasischen Zweckgemeinschaft erlegend begibt, das heißt eurasische Zweckgemeinschaft, das ist der Rohstoffreichtum Russlands, des Ostens, und die Ingenieurkunst Deutschlands. Das Brzezinski hat in den 90er Jahren schon davor gewarnt, das müssen wir Amerikaner und der Westen unbedingt verhindern, das gibt eine Macht, die wir nicht mehr kontrollieren können. Die Ingenieurkunst, also man muss schon sagen, die frühere Ingenieurkunst, ich weiß nicht, wie gut wir heute noch sind, Rohstoffreichtum. Und wenn es gibt ja Parteien in Deutschland die letzten Jahre und Jahrzehnte, die das sehr stark versucht haben, die Ostanbindung raus, womöglich sogar aus der NATO, und die Amerikaner sind doch eigentlich, das sind doch eigentlich die ganz Böse in der Welt und so weiter. Also da US-Bashing und Vietnamkrieg und Irakkrieg und so weiter. Wenn, so lege ich auch Daniel, so lege ich auch Hesekiel 38, 39 aus, wenn Deutschland sich da anschließt, dann dürfte unser Schicksal irgendwann auf den Bergen Israels besiegelt werden. Das heißt nicht, dass man aufhört zu existieren, aber eine gewisse Rolle zu spielen. Wenn Deutschland, vielleicht gibt es auch hier eine Teilung, wenn Deutschland sich an Europa hält, dann ist meines Erachtens der Weg ins antichristliche Weltreich, das natürlich auch in einer Katastrophe endet, aber nicht in Hesekiel 38. Wir können nachher vielleicht noch drüber reden. Also das sind die Zeiten der Nationen. Sie enden im römischen antichristlichen Weltreich. Bevor ich das ein bisschen genauer erkläre, habe ich noch Ihnen, das ist also aus dem 18., frühen 18., 17. Jahrhundert, gibt aber auch aus der reformatorischen Zeit, das können Sie jetzt nicht erkennen, aber da ist im Grunde nach das, die haben dann auf Lateinisch diese Bezeichnung reingeschrieben und interessant sind die Füße, weil da die 10-10, da haben sie reingeschrieben Germania, Gallia, Italia, Anglia, also Deutschland, Frankreich, Italien, Jahrhunderte alt. Das Ding nennt sich Colossus Monarchicus Statua Danielis, Sie können ja mal googeln, da gibt es dann schärfere Bilder. Und das ist doch interessant, gell? Es ist immer eine gewisse Bestätigung, man muss immer skeptisch sein, wenn 2000 Jahre Gemeinde- und Kirchengeschichte etwas so gesehen haben und dann kommen wir und sehen es anders. Da muss man nicht sagen, naja, ist ja klar, wir sind ja auch ganz vorne, wenn es um was geht. Nee, da umgekehrt muss man denken. Da muss man denken, wahrscheinlich bin ich da irgendwo falsch gewickelt. Nicht immer, aber verstehen Sie, es ist eine tiefe Bestätigung, wenn die alte Kirche, die noch zum Teil auf die Apostel und Apostelschüler zurückgeht, das bestätigt, wenn Sie das bei Irenäus finden, bei Chrysostomus und so, auch da muss man vorne sein, es ist nicht die Heilige Schrift. Und vor allem, wenn Wahrheiten durch die ganze Geschichte transportiert wurden, weil sie Gott immer wieder aufgedeckt hat und geoffenbart hat, ja. Kann auch in die Irre führen. Ich denke an einen Multimillionär, erfolgreichen Unternehmer, der vom lebendigen Glauben ein Stück weit abgefallen ist, sowohl lebensmäßig als auch inhaltlich. Und der dann gesagt hat, ach, ich halte mich an die katholische Kirche, das ist ja der älteste Laden, die müssen ja richtig sein. Das, so geht es natürlich nicht, man muss schon inhaltlich prüfen. Ja? schon inhaltlich prüfen. Aber ist doch schön, gell? Wenn man so denkt, dass da Leute vor 500 Jahren, vor 1000, vor 2000 Jahren über den Schriften saßen und zu ähnlichen Gedanken gekommen sind. Es gibt auch Neues. Ich bin immer noch der Meinung, dass Daniel 12, Vers 4 vielleicht etwas anders verstanden werden muss, aber allgemein, und das ist ja nicht falsch, aber ob die Stelle das sagt, heißt ja da, viele werden die Schrift durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Je näher man hinkommt, desto mehr versteht man. Ja? Okay? Aber oftmals müssen wir in Modellen denken und dann sehen, wie es geht. Wie gesagt, es ist nicht so wichtig, dass wir ganz genau wissen, wie es geht, aber die Linien, es muss wieder einen Staat Israel geben, haben die Brüder schon vor hunderten Jahren gesagt. Gibt's alte, da hat man gesagt, ja die Juden, was für Juden? Wenn Sie da gesagt haben, es gibt wieder einen Staat Israel, wenn Sie 1943 in Auschwitz gesagt haben, haltet durch, also ich meine, das ist eh Quatsch, da kann man nicht durchhalten, da kannst du fast froh sein, wenn du schnell stirbst. Ne? Aber es gibt in 3, 4, 5 Jahren einen jüdischen Staat in Eretz Israel, und gesagt, du hast ja eine Meise. Und zwar eine ganz gewaltige. Also Zeiten der Nation. Jetzt stehen wir natürlich vor einem Ergebnis, bevor wir auf das Vierte Reich nochmal genau eingehen, dass wir sehen, die Reiche dieser Welt, sie kommen und sie gehen. Und die waren so mächtig und so reich und so schön und so macht und prachtvoll und mit ihnen war der Gipfel und der Höhepunkt und sie sind zerfallen. Oft selber haben sie das erlebt als Pädagogik Gottes, was sie anderen angetan haben. Ich denke immer an den, ich glaube es war ein Moabiterkönig, den die Israeliten gefangen haben und dann damals hat man komische Strafen gehabt, also Finger, Daumen und große Zehen abgeschnitten. Und dann sagt dieser, ich glaube es ist ein Moabiterkönig sein, wie viele Königen er das angetan hat. Habe ich oft beobachtet, das ist kein Gesetz, aber dass Gott gerne mit dem straft, mit dem man selbst gesündigt hat. Das winzig kleines Beispiel, da geht es nicht um Gericht, ich habe es schon mal erzählt. Ich habe es ja immer eilig und bin im Namen des Herrn unterwegs. Ironisch gemeint, ja. Und früher bin ich immer viel zu spät weggefahren. Das führt dann dazu, dass du, obwohl du das Vorfahrtsrecht eigentlich dem Wagen von der anderen Seite den Vorhang einräumst, denkst, komm, ich lass krachen, bis der richtig da ist, bin ich schon drin. Und so fahre ich dann manchmal schnell vor einem raus, heb gleich entschuldigend die Hand, um seinen Zorn zu besänftigen. Und wie oft habe ich es erlebt, ist eine absolute Kleinigkeit. 2, 3 Kreuzungen später passiert mir genau das Gleiche. Und ich sage, jawohl, Herr, jetzt weiß ich, wie das ist. Gerade wollte ich nur sagen, wie kann der so rausfahren? Und dann denke ich, ja, genau wie du, vor 3 Kreuzungen, ja. Also, das ist ja eine Kleinigkeit. Aber wie oft habe ich, es gibt wie rote Linien, auch in Familien, die sich durchziehen. Jesus bricht sowieso jede Fluchlinie, das ist sowieso klar. Aber es ist eine Pädagogik Gottes, dass wir auch mit dem konfrontiert werden. Bei Gemeinde will ich nicht von Gericht sprechen, sondern von Pädagogik, Erziehungsmaßnahmen, mit dem wir gesündigt haben, dass Gott bestimmt. Anderes Beispiel, um es ein bisschen biblischer zu machen, wie diese Vorfahrtsregelung. Der David hat mit der Batzeba Auftragsmord, Ehebruch. Antwort Gottes, er nimmt ihm das Kind. Da sehen wir jetzt wieder die Kooperation. Das können wir sagen, was hat denn das Kind damit zu tun? Es muss das Kind sterben, weil der Vater so gesündigt hat. Erstens mal heißt Sterben nicht Ende der Existenz, sondern ist bei Gott. In seiner Hand gibt es viele Bibelstellen. Das ist ja der Fehler des Humanismus, dass er sagt, mit dem Ende dieses Lebens ist alles aus. Das ist ein doppelter Fehler. Ist nicht aus. Und deswegen hat Gott eine ganz andere Perspektive. Wenn wir sagen, das ist so ungerecht, dass der schon stirbt. Beim Glauben denn dreimal. Der geht doch zum Herrn. Der hat's geschafft, habe ich gerade neulich jemand geschrieben. Euer Vater hat's geschafft. Ich wäre froh, ich wäre schon droben. Sterben kann schwer sein. Also das ist ja schon mal die falsche Perspektive. Und dann sagen, wie kann Gott das nur zulassen? Ja, was wissen wir denn, was Gott mit den Seelen noch macht? Wir haben doch... Und mit unserer Ameisenperspektive wollen wir doch nicht das Handeln Gottes bemessen. Also das scheitert schon daran. Aber in dem Fall, eben rein irdisch gesehen, war es ein Gericht. Er wurde bestraft und er hat dann nachher als weiteren Gerichtserziehungswege Gottes erleben müssen, dass Gott in seiner Familie genau das zugelassen hat, was er auch getrieben hat. Kraut und Rüben bei den Kindern, Rebellion, Vergewaltigung. Also du denkst ja, da geht's ja zu. Ha? Da geht's ja zu. Also der hat irgendwie, der David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Geliebter. Aber was Familie betrifft, da war der eigentlich, das war nicht gut. Da war viel zu weich, viel zu viel, lass es geschehen. Okay, bevor wir jetzt zum Vierten Reich kommen, weil wir ja fragen, wo stehen wir in der Endzeit, ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wenn das alles vergeht und wenn das alles umkommt, würden Sie dann da rein investieren? Also, und Sie übertragen es, Sie wüssten, morgen kommt ein Tsunami und Sie hätten ein Haus an der Ostsee, weiß ich nicht, mit Tsunami ist schwierig, sagen wir mal Nordsee oder Frankreich oder so. Und es wird komplett weggespült. Aber da ist eine Dichtung am Hahn im Bad undicht. Würden Sie die noch reparieren, obwohl Sie wissen, morgen kommt der Tsunami und reißt das Haus weg? So eine Meise. Ganz bestimmt. Wenn Sie nicht Christ wären, sagen, ich versuche es noch schnell zu verkaufen. An dem Tag, das wäre natürlich gemein. Nein, Sie würden sagen, das lohnt ja nicht mehr. Und das sagt die Bibel auch. Sie sagt, Mensch, mach doch die Augen auf. Das Leben geht so schnell vorbei. Für was lebst du? In was investierst du? Wo engagierst dich? Unser Leben ist doch wie ein Hauch. Das kommt mir jetzt schon so vor. Es fliegt doch alles irgendwie vorbei. Und wir sind alle mit einem bestimmten Auftrag in diese Welt gesandt. An dem Platz, an den Gott uns hingestellt hat. Und den dürfen wir in der Gnade des Herrn erfüllen. Und dann geht es in die andere Welt. Perspektive Gottes. Also, wer jetzt glaubt, der kann noch an den 10-10 kräftig mitbauen und es gibt ja ein schönes Reich und endlich ein Friedensreich und wir haben es geschafft und dann kommt die große Katastrophe. Der hat auf Sand gebaut, sein eigenes Haus und auch, was er in der Welt gemacht hat. Also das Schöne ist, man kann ja einen Turnaround machen, wenn man bisher sich für Dinge engagiert hat, die sowieso dem Untergang geweiht sind. Und kann es wie Jürgen Müller machen, das ist ja ein bekannter Mann, der im Kreis der Reichen und Schönen, querschnittsgelähmt, im Rollstuhl, hat er dieses Buch geschrieben und der dann im Gefängnis zum Glauben kommt und jetzt sein ganzes Engagement und seine ganze Kraft in der Sache des Herrn versucht einzubringen. Jetzt haben wir aber die offene Frage, jetzt sagt doch der Text, in den Tagen des Vierten Reiches, da kommt einer, Daniel 7, wir lesen es mal, Daniel 7. Wir springen also hinein in die Danielsche Prophetie, das sind die vier Tierreiche, der sieht den Innencharakter. Weltreiche sind eigentlich Raubtiere. Ich habe heute Morgen noch ein Raubtier gestreichelt. Bitte? Meine Katze, ja. Die tut mir nichts, ich kann mit der alles Mögliche machen, aber die kann auch anders. Gut, ist bloß ein Schubentiger, aber wenn der will, der kann die auch ganz schön zurichten, wenn der richtig loslegt. Aber als ich in Afrika war und da haben wir da die Löwen liegen sehen und so, du hast wirklich gedacht, du, das ist eigentlich wie mein Stubentiger. Der schnurrt da vor sich hin, die Kleinen krabbeln auf der Mama rum, der Papa döst vor sich hin, könnt's gerade. Einmal ist mir beinahe mein Smartphone beim Knipsen runtergefallen, da hatte ich kurz überlegt, wäre ich ausgestiegen und hätte es aufgehoben? Die sind doch so lieb. Sind sie auch, aber die können auch anders. Und das sieht Daniel. Daniel sagt, die ganzen Weltreiche, die haben Raubtiercharakter. Die kann man zum Teil streicheln, die können human sein, die haben Menschenrechte, Frauenrechte, Bewahrung der Umwelt und Natur und da haben wir alles. Klimawandel wir Deutschen bekämpfen ja sowieso alles. Im Notfall auch allein, ne? Am deutschen Wesen wird die Welt genesen, hieß es mal, heißt ja schon wieder, ja. Müssen ja alle anderen belehren. Wir sind ja, also ironisch gemeint. Ja gut, okay, also die haben Raubtiercharakter, aber wenn es drauf ankommt, wenn der russische Bär, das war jetzt schon im übertragenen Sinn, oder der griechische Leoparde gereizt werden oder hungrig ist, dann haben sie Krallen und Zähne. Und dann erleben sie von den gleichen Mächten, die vorher so viel über Menschenrechte und Frieden und wir müssen alle und Kooperation und zum Wohl aller. Ist so. Als der Euro drohte zu zerbrechen, da hat es plötzlich in Europa angefangen, jeder für sich, rette wer sich kann. Ich sage jetzt nicht, ob das gut war mit der Rettung Griechenlands, ich habe da ein bisschen eine eigene Meinung, aber es war größte Not, den Laden zusammenzuhalten, wenn man denn das wollte. Und das wollte man, aber plötzlich hat jeder nur nach, ich nicht, ich brauche Hilfe, ich kann aber nicht helfen. Es ist noch ein paar gehangen, dass man das verhindern konnte. Gut, jetzt wollten wir Daniel 7 lesen, diesen Raubtiercharakter, den Daniel da sieht, die Innenschau. Aber er sieht dann, am Ende kommt ein kleines Horn aus den 10 Hörnern, es führt große Reden. Und dann Vers 13, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Da haben wir also die Schechina, die Herrlichkeitswolke Gottes, Engelfürsten, heute alttestamentliche Heilige und heimgegangene Gläubige, wahrscheinlich. Hebräerbriefschreiber sagt von Hebräer 11, den Glaubensmänner und Frauen, sie sind alle gestorben und sie warten für ihre Vollendung auf uns, die Glaubenden der Jetztzeit. Dann nächstes Kapitel. So sind wir nun von einer großen Wolke von Zeugen umgeben. Die Wolke besteht aus herrlichen Wesen, so wie ein Bundespräsident, ein Bundeskanzler von hohen Beamten, Staatssekretären, Polizeibeamten begleitet wird. Das ist Teil seiner Herrlichkeit. Der Herr kommt mit seinem Hofstaat, mit seinen Innersten. Ob da auch noch ein bisschen irgendwie Wasserdampf und Wolke so dabei ist, das weiß ich nicht. Es sieht anscheinend so aus. Aber das meines Erachtens wie der Thron in Offenbarung, wir sind lebendige Wesen. Also ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. 79 Mal nennt sich der Sohn Gottes des Menschensohn. Das ist darauf bezogen. Der Menschensohn gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Also das ist das Ende. Am Ende kommt der Stein von Daniel 2 oder der Menschensohn von Daniel 7. Das ist der wiederkommende Sohn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Ihren Gesichtern sehe ich an, dass das jetzt mal genügen mag. Das ist ja das Schöne in so einem Seminar. Ich muss ja nichts durchbringen. Wir machen heute Nachmittag dann Fortsetzung. Ich skizziere nochmal die Frage. Die Frage ist ja, da werden 4 Reiche geschildert und dann heißt es ja, nach dem 4. Reich kommt das messianische Reich. Aber das 4. Reich war doch schon da. Und wo ist jetzt das messianische Reich? Das ist das Problem, dem wir uns heute Nachmittag anwenden, und es führt uns dann auch zum antichristlich-babylonischen römischen Reich der letzten Zeit. Übrigens, es gab und gibt in der Kirchengeschichte auch Richtungen, die sagen, ja natürlich, das Reich ist da, wir sind ja da. Die katholische Kirche hat die Lehre, dass wir im Reich sind, dass Satan gebunden ist. Deswegen hat man auch ums Jahr 1000 den Herrn erwartet, weil es heißt, nach den 1000 Jahren, Offenbarung 20, wird der Teufel nochmal losgelassen und dann fällt Feuer Gottes vom Himmel. Das hat mit zu den Kreuzzügen geführt. Es war nur ein Momentum, war politisch und Macht, Politik auch, aber da war eine große Erwartung, weil es in der Offenbarung heißt, das Reich kommt und dann nach den 1000 Jahren. Und die Kirche hat zum Beispiel Augustin Schrift, die Civitate Dei, der Gottesstaat, in der Kirche ist das Reich Gottes gegenwärtig. Und die Kirche hat die Oberhoheit über die ganze Welt. Der Papst steht über dem Kaiser. Das ist bis heute das Modell der katholischen Kirche. Deswegen sitzen die alle auch höher. Als Johannes Paul II. Beerdigt wurde, Ich glaube, Papst Benedikt hat als Kurienkardinal die Zeremonie geleitet, war ja dann auch der spätere Papst. Da wurde es deutlich, die Staatsoberhäupter waren tiefer gesetzt als die Bischöfe und Kardinäle. Es ist kein Zufall, das ist die Hierarchie. Der Herr ist der Herr der Welt und der regiert sichtbar heute schon durch die Kirche. Das hat also Blüten getrieben. Ich halte es für falsch, aber die haben das eben mit. Seit Christus ist die Herrschaft da und wir repräsentieren die Herrschaft. Das hat dann auch zu Blüten getrieben, dass man glaubte, man könnte schon über die Kreatur gebieten. Es gibt also, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber im Mittelalter Prozessionen hat man dann eben das entsprechende vor sich hergetragen und ist durch die Felder gegangen, hat um eine gute Ernte gebeten und hat im Namen Jesu Christi dem Ungeziefer geboten, die Felder zu verlassen, also die Ernte nicht zu zerstören oder zu beeinträchtigen und hat ihnen das Gericht Gottes angedroht, wenn sie nicht folgen würden. Das ist alles Ausfluss dieser Denke. Wir sind heute schon in herrschaftlicher Stellung. Das Reich ist da. Während wir, du siehst sehr ähnlich, wir sind jetzt, das Reich ist noch nicht da, nur inwendig in allen Glaubenden und kommt erst, wenn der Herr wiederkommt. Er richtet es auf. Wir sagen, ja, okay, das ist mir ja so strange, auf die Idee wäre ich ja nicht gekommen, aber wir haben auch zum Beispiel in der pfingstcharismatischen Bewegung, das ist sehr vielfältig. Also, aber es gibt auch dort Ansätze, dass man schon die herrschende Stellung einnimmt und allem gebieten kann. Allen Krankheitsmächten, man betet Gegenden frei, zum Beispiel dieses territoriale Dämonenbinden. Haben Sie vielleicht schon mal erlebt, das ist, wenn man so betend, nicht immer, manche ziehen auch so betend um eine Region, das ist etwas anderes, dass man den Boden bereitet für die Vergebungsverkündung, aber bei der geistlichen Kampfführung, da war der Gedanke, im Namen Jesu Christi befehlen wir allen Mächten hier zu weichen. Das ist jetzt nicht dran. Verstehen Sie? Aber das ist aus der herrschenden Stellung. Wir gehören zu dem, der auf dem Thron sitzt und die Gemeinde herrscht und die Gemeinde gebietet. Ne? Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch Zeit fürs Gespräch. Erinnern Sie mich daran, dass ich heute Nachmittag auch noch mal was zum russischen Bären sage in der Endzeiterfüllung. Denn es gibt auch die Vorstellung, dass das Ding noch einmal durchläuft. Und da muss ich ein bisschen was von Daniel 8 sagen. Und da taucht womöglich der russische Bär auch auf. So, jetzt haben Sie gestern und heute, also wirklich muss ich sagen, da haben Sie schon viel Information oder viel gehört. Und da könnte ich mir vorstellen, sind auch Nachfragen. Friedhelm Schröder ist da und jetzt wäre die Gelegenheit für Sie. Es gibt keine dummen Fragen, gell? Also fragen Sie ruhig, es ist besser, als Sie fragen es einfach ganz schlicht und Sie glauben gar nicht, wie viele andere dann sagen, zum Glück fragt er das, ich hätte mich ja nicht getraut, aber ich habe es auch nicht kapiert oder ich weiß auch nicht, wie der das gemeint hat. Sie nehmen schon mal die Maske runter. Matthäus 18, ja. You are right. Ich habe mir überlegt, ob ich sagen soll, das ist eine Facette. Es gibt natürlich auch begrenzt, wo Gott wirklich Vollmacht gibt. Das gibt es auch. Aber eben nicht im Reichsverständnis, dass wir heute über alles grundsätzlich, sondern nur in einzelnen Fällen. Im Namen Jesu gebieten heißt ja nach seinem Willen. Und Gott will nicht alle Kranke durch Wunder heilen, er will aber allen helfen und aufrichten und sie durchbringen, zum Zeugnis setzen oder wie auch immer. Er hilft allen, so wie es in Jakobus 5 steht. Aber wir können nicht sagen, weil wir heute die Herren im Namen Jesu über alle Finsternismächte sind, gebieten wir. Es ist auch schon eine bestimmte Forschung, dass hinter jeder Krankheit ein Dämon steckt, das teile ich auch nicht unbedingt, aber gebieten wir heute schon. Aber natürlich gibt es auch, wir haben hier auch schon Sachen erlebt, es gibt es und manchmal Auch wenn ich spüre manchmal, also bitte jetzt ist nicht so mystisch verstehen, aber du wirst ja manchmal auch angefochten. Und wenn ich in den Raum gehe oder in eine Situation, dann sage ich schon, ich gehöre dir, Herr Jesus, und ich rufe deinen Namen hier auch bewusst aus. Also es war jetzt ganz nur eine Seite betont. Aber die Lehre, dass wir heute schon im Reich sind, die stimmt nicht. Der Teufel ist weder gebunden, noch sind wir die Herren der Welt. Ja. Bitte? Ah ja, ja, Mannheim. Schielig so, oder? Ich weiß, das ist mir noch gar nicht bewusst geworden.
Eine Frage zu dem Zehnten.
Ja. Ja, die Inseln sind eigentlich die Anrainer des Mittelmeers, Nostrum Marum. Im erweiterten Sinn auch ganz Europa. Das war gestern eine Frage auch für mich an Friedhelm. Ich hätte jetzt zumindest weite Teile Europas, Mittelmeer Europas, die Levante, im antichristlichen Reich gesehen und nur kleinere Teile, die vielleicht mit dem russischen Bären auf die Berge Israels ziehen. Also meine Antwort wäre, sie sind weder ganz das eine noch ganz das andere. Wie komme ich da drauf? Weil das römische antichristliche Reich, über das wir heute Nachmittag sprechen, nach meinem Verständnis dort entsteht, wo das Christentum Staatsreligion war. Es kehrt quasi alles wieder zurück in den Nahen Osten und nach Europa, ums Mittelmeer herum. Da konzentrieren sich das. Was wir jetzt haben, ist die maximale Ausdehnung des Konflikts, auch zum Beispiel von Widder und Ziegenbock, in äußersten Westen, USA, und in äußersten Osten. Aber je näher es der Wiederkunft Jesu Christi, desto mehr zentriert sich alles Geschehen um Jerusalem, Nahen Osten, Levante und das widerstandene Römische Reich antichristlicher Prägung. Und das sind keine Atheisten, das sind keine Kommunisten, das sind keine Agnostiker, das sind tief religiöse Leute, aber sie haben den Gott Israels, den Gott und Vater Jesu Christi vollkommen entstellt und beten sogar den Falschen an. Und das Judentum spielt hier auch eine Rolle. Also ich sehe Europa, Friedhelm, du kannst doch noch was sagen, komm doch her, Mensch.
Wir haben ja vorhin die Situation, dass Jesus Mensch geworden ist im römischen Weltreich. Dieses römische Weltreich war damals eine politische Wirklichkeit, beherrschte die damalige Welt. Dieses römische Weltreich verschwindet in der Versenkung, taucht aber wieder im Reich, dem deutschen Kaiserreich auf. Karl der Große gründet sich ganz bewusst auf die römischen Kaiser. Er führt auch den Dinar ein, das heißt das römische Zahlungsmittel. Und das deutsche Kaiserreich nennt sich ja wie? Deutsches Reich römischer Nation. Das heißt, das römische Reich zur Zeit Jesu verschwindet für kurze Zeit in der Versenkung. Es taucht wieder auf im deutschen Kaiserreich und taucht wieder auf in der Endzeit. Das heißt, die Wiederkunft Jesu Christi findet in einem neuen, wiedererstandenen römischen Weltreich statt. Und dieses römische Weltreich konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf Europa. Europa ist nicht die Welt, aber ist das Reich, in dem der Antichristus praktisch die Herrschaft ergreift und damit weltweit die Herrschaft ausübt, von Europa ausgehend. Es ist also interessant, dass das römische Weltreich ist, es verschwindet in der Versenkung. Es taucht am Ende wieder auf. Jesus erlebt es in zwei Versionen, als der Geborene in Bethlehem und als der wiederkommende Herr erlebt er dieses römische Weltreich, aber als antichristliches Weltreich. Das heißt, das antichristliche Weltreich ist eine Weiterführung des römischen Weltreiches. Das ist ganz wesentlich wichtig.
Da könnte ich ja meinen Vortrag schon lassen heute Nachmittag. So. Das ist genau die Kurzfassung. Und jetzt wird's auch interessant mit dem beiden Beinen, Ost- und Westrom. Und das Oströmische Reich ging nach Konstantinopel, dann ins Großherzogtum Kiew. 988 bekehrt sich der Großfürst, Kiewer Rus, und wandert dann ins dritte Rom nach Moskau. Und der Zar, das ist einfach die russische Bezeichnung für den Kaiser des Oströmischen Reiches. Und das ist auch von deswegen interessant, weil ich auch offensichtlich Russland eine Doppelrolle spielen wird. Ich sehe das auch so mit den Bergen Israels. Aber sie haben auch eine Komponente, die im Endreich Ost- und Westrom, die beiden kommen ja in den Zehen wieder in ein Reich, wieder zusammen. Und das ist ja die interessante Frage. War ja unmöglich in dieser Zeit, so viele Aspekte, das ist ja mal absolut klar. Aber ist ja die Frage, wann findet Hesekiel 38 statt? Du hast ja 6 Gründe genannt, warum du glaubst, es ist noch nicht so weit. Ich habe mich mal an die 100 Stunden allein damit beschäftigt. Es gibt 3 verschiedene grundsätzliche Vorstellungen. Vielleicht auch 4. Also die erste Vorstellung ist, es findet vor der letzten 7-Jahr-Woche statt. Also jetzt irgendwann mal in den nächsten Jahren. Zweite Vorstellung, es findet in den letzten 7 Jahren statt. Und dann gibt es noch eine Vorstellung, Roger Libby ist da, der sagt, das ist sozusagen am Beginn des Reiches, so ein Nachklapp des Kampfes. Und je nachdem, welchem Modell man da folgt, spielt ja Russland, das Oströmische Reich, im 10-Staaten-Bund eine größere oder eine kleinere Rolle. Ja, das ist interessant. Ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, aber bitte, ich bin mir da nicht sicher, dass es vor der eigentlichen Jahrwoche noch stattfindet. Also ehe der Antichrist auftritt, diesen Vertrag schließt, heute Nachmittag werde ich ihn versuchen, das an der Folie zu zeigen. Das sind die 10-10 und dann, das wollen wir auch heute Nachmittag machen, das sind die Kirche des Orients, das ist heute die orthodoxe Kirche, Kirche des Abendlands, ich bin hier bei den Beinen. Okay, da sprechen wir heute Nachmittag drüber, aber ich wollte nur zeigen, in der Folie, das ist ja alles schon geschehen, diese 69-7, ich erkläre das heute Nachmittag. Aber das steht ja noch aus und die Frage ist, findet Gog und Magog vor den letzten 7 Jahren, in den letzten 7 Jahren oder am Beginn des Millenniums statt? Die vierte grundsätzliche Möglichkeit ist, dass sie sagen, nee, überhaupt nicht, das findet erst am Ende der 1000 Jahre statt. Lest doch Offenbarung 20, der Satan wird losgelassen, die Heere sammeln sich, ziehen gegen die heilige Stadt, Feuer Gottes fiel vom Himmel. Und dann sage ich neue Himmel und neue Erde, der Teufel wird gebunden im Feuer, wird in den Feuersee geworfen. Da steht ja Gog. Aber das gibt meines Erachtens gar keinen Sinn. Aber auch die Meinung gibt's, dass Hesekiel 38 dahin gehört. Und ich glaube, wenn ich dich richtig gestern verstanden habe, sehen wir es beide so, dass das noch vor der eigentlichen antichristlichen Jahrwoche stattfindet. Sie sehen, Sie haben eine ganz einfache Frage gestellt. Es waren doch Siegel, aber das, ja.
Weil ja Gog von Magog in Hesekiel 38 keinerlei geistliche Dimensionen hat. Hm. Es ist ein Eroberungskrieg, ein Grenzkrieg, ein Machtkrieg, während Offenbarung Gog von Magog eine geistliche Dimension hat.
Hm. Eine geistliche
Herausforderung ist, dass Satan wird freigelassen werden. Der Mensch darf sich entscheiden, will ich mit Gott, will ich mit Satan. Da ist besonders diese geistliche Dimension ganz arg wichtig. Deswegen müssen wir beide Ereignisse sehr stark unterscheiden. Hesekiel 37 und Offenbarung 20.
Ja. Gut, gibt's bitte.
Das ist die Illusion, die Israel hat. Sie wähnen sich in Sicherheit. Deswegen habe ich das griechische Wort Padach ausgelegt, nämlich diese Illusion haben, wir haben Sicherheit, aber eine Selbstsicherheit, die in Wirklichkeit keine Sicherheit ist. Denn die Tragik Israels ist ja, dass sie etwas nicht kapiert haben bis heute, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Israel gründet sich momentan als Atomkraft. Sie ist die beste Militärkraft dieser Welt, hat eine schlagkräftige Armee, das ist Padach. Sie meinen, das wäre es. Und es ist eine Illusion. Sie werden merken, diese Illusion wird zerbrechen, weil Patach nur ein Gefühl der Sicherheit ist. Aber in Wirklichkeit die letzte Sicherheit es nicht ist. Ja, es gibt für diesen Zeitpunkt keine Sicherheit, weil nämlich Israel zum Schlachtfeld werden wird. Ja, aber trotzdem ist Israel das Schlachtfeld. Das heißt, der Kampf findet praktisch in Israel, auf den Bergen Israels statt. Das ist richtig, das ist das Ende. Das Richt Gottes ist nämlich Desinformation, Friendly Fire, die Strategie der Selbstvernichtung. Auf den Bergen Israels aber. Das heißt, das Kampfgebiet wird auf den Bergen Israels sein.
Ja, ich habe sowieso einen Fehler gemacht. Ich sehe gerade die Schwester Alba und sie verstehen immer nur die Antworten. Bin ich mir ziemlich sicher, stimmt's? Ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nur die Antworten verstehen. Deswegen nehme ich jetzt das Mikrofon und gebe es dem Fragesteller.
Kann diese Sicherheit eigentlich auch geistlich gemeint sein? Weil der Israel ist ja der Augapfel. Das eine ist ja weltlich, der Krieg ist ja weltlich. Sie können sich aber auch in Sicherheit wiegen, geistlich gesehen. Wäre jetzt meine Vorstellung.
Also ich springe dir mal zur Seite. Das Wort Vetach wird im Ivrit als, das ist das gängige Wort für Versicherung. Hausratversicherung, Feuerversicherung. Das heißt, es scheint eine Phase zu sein, wo sie sagen, nicht weil es wirklich so ist, genau wie du sagst, sondern wo sie sagen, uns kann ja nichts passieren. Sei es, dass sie auf ihre Waffen vertrauen, sei es auf ein Vertragskonstrukt, das sie schützt oder Sicherheitsgarantien. Es ist, der Aspekt ist das Überraschende. Keiner hat jetzt damit gerechnet. Fast so ein bisschen, also ich sage jetzt nicht, dass der Ukraine-Konflikt damit zu tun hat, aber ich weiß nicht, wer von uns damit gerechnet hat, oder da kocht es ja schon Monate und Jahre lang. Aber haben Sie damit jetzt gerechnet, dass plötzlich losgeht? Plötzlich sagen die Amerikaner, die Russen wollen da einmarschieren. Und dachte ich, das ist ja seltsam, habe ich auch noch nie gehört, so mit Ankündigung. Also Friede und Sicherheit ist nicht absolut gemeint, sondern so wie man abgesichert ist. Aber das ist eine menschliche Stütze, man ist nicht wirklich, man ist auf absolut ist Friede erst, wenn der Herr kommt. So wie es der Friedhelm sagt. Und ich glaube, der Herr greift es nur auf und also man könnte sagen, naja, ihr lebtet in Frieden, aber ihr seht ja jetzt, es ist nicht der Friede, den ich für euch vorgesehen habe. Es ist ein menschlicher Friede, ein abgesicherter Friede. Wir haben das gleiche ja nochmal, 1. Thessalonier 5, Vers 3. Das ist meines Erachtens nicht Gog und Magog, sondern wenn der Antichrist noch einmal Jerusalem erobert und zerstört, beziehungsweise in den Tempel setzt, zertritt, nicht zerstört. Und da heißt es, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich das Verderben. Auch da ist Friede und Sicherheit nicht Friede und Sicherheit im absoluten Sinn, sondern sie, so wie da, wir sind ja sicher, wir sind ja geborgen, wir haben die schlagkräftigste Armee, Satelliten, wir haben, was weiß ich, Iron Dome, wir haben Verträge, wir sind rückversichert mit den Amerikanern. Ich weiß nicht, was alles zu diesem Sicherheitsgefühl führen wird. Und objektiv, weltlich betrachtet, würden Sie sagen, die sind safe. Also, so Anglizismus, ja. So, ich denke, gut, jetzt seit der Flatti da in der Ukraine zündelt, weiß man es ja nicht mehr, aber bis vor einem halben Jahr hat doch kein Mensch hier in Deutschland gedacht, demnächst gibt es vielleicht einen Krieg hier. Keiner. Denn sie hat alle gesagt, naja, wir sind ja relativ sicher. Es gibt schon in Afrika Probleme und Taiwan vielleicht, aber doch nicht hier. Und die Phobie hat sofort um sich gegriffen, das ist übrigens typisch. Die Phobie ist das Herrschaftsmittel, also die Angst. Ich weiß nicht, ich habe die Zahl vergessen, wie viele Deutsche jetzt Angst haben vor einem Atomschlag. Ich kann die Wahrscheinlichkeit auch nicht einschätzen, aber mir fällt auf, dass sofort Angst da ist. Und mit Angst kriegst du die Leute zu allem. Wer Angst hat, macht alles, was du sagst. Hatten Sie sich nicht gemeldet? Ach, dann waren Sie es.
Ja, die ganze Welt spricht über das Erdgas. Und gestern haben wir gehört, dass zwischen Zypern und Afrika so viel Gas im Meer liegt. Meine Frage wäre, wie lange dauert das, bis das gefördert werden kann? Und wenn es bald gefördert werden kann und das Problem gemildert wäre, dann könnte ja auch ein Waffenstillstand entstehen.
Es ist so, dass das Tama-Feld bereits jetzt schon bearbeitet wird. Das heißt, Tama ist eine Region in diesem riesigen Gebiet, wo bereits die Bohrtürme stehen, wo das Erdgas gefördert wird, nach Ashdod gebracht wird und in Israel verarbeitet wird. Und man geht davon aus, dass wenn man diese Felder, Tama-Felder und wie die anderen Felder heißen, weiter betreibt, dass Israel eine Energiesicherheit hat für die nächsten 30 Jahre. Und das, man geht weiter, wenn man die nächsten Felder auch ausbeutet. Die Frage, wohin mit dem Ganzen? Und deswegen diese Friedensverträge, Lieferverträge mit Zypern, mit Griechenland, bereits schon Richtung Europa, damit man diese Energiesicherheit nach Europa weiterträgt, weil dort genügend liegt, was Israel ausbeuten kann. Das wird natürlich zu einem riesen Konfliktfeld werden, weil Erdogan ein Problem hat. Er hat energiepolitisch ganz schlechte Karten. Und ist leider, leider auf der falschen Seite von Zypern. Und zwar auf der Nordseite. Und versucht nun rechtlich die Insel türkisch zu machen, rechtlich, um an diese Erdgasfelder heranzukommen. Aber das wird natürlich nicht gelingen. Er versucht es krampfhaft, aber es wird nicht gelingen, weil er eben keinen Zugang hat. Deswegen der Schachzug von Erdogan mit Libyen. Nämlich der Vertrag mit Libyen heißt, ihr Libyer, wenn ihr uns Rechte gebt, dann ist der Einflussbereich Libyens auf diese Erdgasfelder vorhanden. Und damit mit dem Vertrag mit Libyen hat Erdogan automatisch Zugriff zu den Erdgasfeldern vor Zypern. Ob der Schachzug auf lange Sicht gelingt, ist zu bezweifeln.
Das ist eine ganz gefährliche Meinung, die Sie damit vertreten. Weil das große Problem momentan in Israel ist nicht außenpolitisch, das große Problem ist nicht militärisch, das Problem ist momentan, dass mitten durch Israel ein Riss hindurchgeht. Und dass es ein ganzer Teil der Juden gibt, die diesen Judenstaat ablehnen. Sie lehnen ihn ja auch ab letztendlich jetzt, weil sie sagen, in diesem Judenstaat ist nur ein Teil des jüdischen Volkes vertreten, hauptsächlich der jüdische Juda letztendlich, die restlichen Stämme, wo sind die eigentlich? Und deswegen sagen manche orthodoxe Juden, dass sie sagen, wir lehnen diesen Staat ab, weil er eigentlich erst der richtige Staat sein wird, wenn der Messias da sein wird. Es ist keine Frage, was wir momentan erleben, ist eine Sammlungsbewegung aller jüdischen Stämme. Denn interessant ist ja, dass in der ersten Phase der großen Trübsal die 144.000 da sein werden. Und die 144.000 werden ja aufgelistet, in welcher Weise? Alle 12 Stämme sind da. Alle 12. Ja, da ist einer, der nicht erwähnt wird, ja, der aber nicht dem Fluch ausgeliefert ist. Er taucht dann später auch im tausendjährigen Reich wieder. Aber letztendlich sind die Stämme Israels vorhanden. In diesen 144.000, ich habe kein Problem heute zu sehen, dass Gott seine 12 Stämme zusammenführt, momentan dabei ist. Deswegen ist das, was jetzt momentan geschieht, nicht Gog von Magog, weil der Sammlungsbewegung existiert momentan noch. Das jüdische Volk kommt zusammen. Ich habe keine Probleme anzunehmen, dass in diesem Staat alle 12 Stämme vorhanden sein werden. Wenn wir das, Sie können das annehmen. Ich nehme es nicht an.
Gut, ich würde sagen, das ist ein abendfüllendes Thema. Wir haben das in den 80er und 90er Jahren hier rauf und runter diskutiert. Und ich habe, meine ich, für mich eine biblische Lösung, dass alle 12 Stämme da sind, schon immer da waren, auch zur Zeit des Paulus. Und dass ab der Wegführung des Nordreiches in Juda Israel ist. Und so wechselt auch die Bezeichnung sofort beim Propheten. Jetzt habe ich A gesagt, jetzt muss ich auch B sagen. Lesen Sie mal nach, bei der Reichsteilung unter Rehabeam wird schon gesagt, dass alle, die den Götzendienst im Nordreich nicht mitmachen wollten und das Angesicht des Herrn suchen, da gab es schon einen Migrationsstrom ins Südreich. Da, auf jeden Fall. Dann nochmal unter anderen Königen, vor allem auch Hiskia, auch bei den heranrückenden Assyrern. Und tatsächlich sind die 10 Stämme unter den Minderungsfluch gefallen. Sie sind wirklich wie Benjamin, der gesündigt hat, reduziert worden. Aber sie haben sich vollkommen vermischt mit den Juden. Und nach der Wegführung in die assyrische Deportation spricht Gott in den Propheten von Israel. Da wechselt die Bezeichnung, obwohl streng genommen das Gebiet nur das 2,5-Stämme-Gebiet war. Und darum sagt Paulus auch, ich mache jetzt die Kurzversion, darum sagt Paulus auch, ihr seht, wie unser 12-stämmiges Volk Gott Tag und Nacht Gottesdienst darbringt. Und die Prophetie geht bis auf Johannes. Ich wollte für Sie heute Morgen noch nachschauen, habe es aber nicht geschafft. Ich muss mal gucken, was da im Grundtext eigentlich steht. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht darüber hinausreicht, weil wir haben ja ganz viel. Petrus zitiert Joel im Pfingstgeschehen. Paulus zitiert, also es werden ja das ganze Neue Testament, die Briefe sind rapselvoll von Erfüllungs- und die zerfallene Hütte Davids wird aufgebaut werden, wie geschrieben steht, Jakobus, erstes Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, sondern geht bis auf Johannes, das heißt, dann kommt das völlig Neue, er ist der Letzte des Alten und der Erste des Neuen, er ist diese, man nennt es die Türfunktion, denn mit Jesus kommt was ganz Neues, alle Prophetie geht auf ihn, und von ihm aus, das heißt nicht, dass sie erledigt ist. Zum Beispiel Hesekiel 37 ist ja bei diesen Kapiteln der Wiederherstellung 33 bis 40. Und da heißt ja ausdrücklich, dass er sie äußerlich sammeln wird, kulturell, seelisch und dann erst am Schluss kriegen sie den Hauch. Und das ist eine alte Frage, weil die arabischen Christen, das weißt du natürlich besser als ich, die sagen ja auch, das ist gar nicht Israel. Das sind auch keine Juden, sondern die sagen nochmal was anders. Kasaren und was. Also ich weiß noch in Jordanien, der hat uns dann verklickert, die Protokolle der Weisen von Zion, dass die Juden, die jetzt in Israel leben, überhaupt keine Juden sind, weil die wirklichen Juden sehen aus wie sie und mit denen gäbe es gar keine Probleme. Aber das sind Zionisten. Und das sind also judaisierte Europäer. Und da kommt der Antisemitismus, das ist ja Hitler, ne? Also nicht, dass es, ich will das jetzt nicht sagen, aber es gibt bei uns, gab es ganze Richtungen mit der 10-Stämme-Lehre, das kommt ja auch aus dem angelsächsischen Raum. Es kam dann eigentlich schon, glaube ich, wieder mal irgendwann aus dem Schwaberländle, ging dann rüber. Britisch, der Mann des Bundes und Jeremia wäre da hingekommen und so. Und da habe ich mich intensiv beschäftigt und ich bin eigentlich zu einem Ergebnis gekommen, dass immer alle 12 Stämme repräsentiert werden, auch heute. Du kannst auch heute nicht sagen, der ist Benjaminite oder der ist Dan oder der ist Juda. Das ist fast ein Gemisch, vielleicht Kohanim ausgenommen. Johannes Gerloff sagte mir, es gibt Leute, die können ihren Stammbaum wirklich bis Aaron zurückführen. Also es gibt schon noch, die das bewahrt haben. Ich weiß von einem russischen Juden, der war auch Kohanim. Und die Eltern haben ihn nach den Tora-Vorschriften für Priester behandelt. Also es gibt's noch, aber das Gros hat sich zum Teil mit Franzosen, mit Deutschen, es in alle Richtungen verheiratet. Das war ja das Problem. Deswegen hat man ja dann plötzlich von der väterlichen Abstammungslinie auf die mütterliche umgestellt. Weil beim Vater wusste man nicht genau, wer es ist. Aber bei der Mutter wusste es man. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt. Das sind alles so Gründe. Meine Meinung ist, Gott hat damit gesorgt, dass alles aufgenommen wurde. Und alles repräsentiert ist. Das schließt für mich, Friedhelm, dann kannst du gleich noch zum Schluss beten, auch wenn du das gesagt hast. Warte, ich komme gleich, das schließt für mich aber nicht aus, dass es noch versteckte Sprengel gibt in Afrika oder in Indien. Das kommt ja nicht auf die Ordnung. Ich habe schon mal überlegt, ob die Sinti und Roma, also es gibt so Gruppen, die sind, also das weiß ich nicht, aber es gibt so Sündenböcke in der Welt, das ist ganz erstaunlich, oder diese äthiopischen Juden, die die ganzen Reformen nicht mitgemacht haben und eigentlich noch so den Gottesdienst hatten wie zur Salomos Zeit. Das weiß man ja. Ja, da ist ein Geheimnis, aber ansonsten würde ich auch sagen, weil das führt letztendlich wirklich im Ergebnis, wenn das stimmt, aber im Ergebnis müssen wir dann den Staat Israel ablehnen. Das machen die Araber dann auch manche Ultraorthodoxen sagen, hat nichts mit Gottes Verheißung zu tun, ist keine Erfüllung von Hesekiel 37. Das Schlusswort und das Schlussgebet.
Noch ein kleiner Hinweis, vielleicht eine Hausaufgabe bis heute Abend, Hesekiel 36 und 37 lesen. Hier steht eine ganz klare Antwort. Allein in dem Begriff des Totenfeldes, wie die Leichname zusammenrücken. Ein Leichnam hat ja 206 Knochen. wenn du mal nachzählen willst, kannst du heute Mittag machen, nicht, dass langweilig wird. 260, das heißt, die Leichname, die auf diesem Totenfeld liegen, die Israel darstellen, sind perfekte Leichname mit genau 266 Knochen. Das heißt, ganz Israel ist hier versammelt. Und deswegen ist wichtig, dass wir Hesekiel 36 und 37 lesen. Ihr werdet erstaunt sein, wie klar dieser Text ist. Dann werden wir merken, es kann nicht wahr sein, dass Israel heute nicht das Sammelbecken aller 12 Stämme ist. Wenn wir das in Frage stellen, wird vieles, vieles fragwürdig. Wir beten. Herr Jesus, danke für dieses offene Gespräch. Herr Jesus, ist es gut, dass du uns manche Geheimnisse verborgen hast, dass wir uns freuen auf die Begegnung mit dir in der Ewigkeit. Wir haben mordsmäßig viele Fragen. Du wirst sie uns beantworten. Wir danken aber auch für die vielen Antworten, die wir heute schon haben, wo wir dein prophetisches Wort verstehen. Und Herr Jesus, gib in unserer Mitte eine ganz tiefe Sehnsucht, dieses prophetische Wort zu entdecken, zu graben und zu forschen. Und dann wirst du uns Erkenntnisse geben in dem Maße, wie du uns damit beschenken möchtest. Ich möchte dir danken für diesen Morgen, dich bitten für den Nachmittag und für den heutigen Abend. Sei du da unter uns, lehre du uns ganz persönlich. Danke, dass du das tust. Amen.